Gut, dann steigen wir wieder in unser Thema ein. Haben wir wieder Pause gehabt ein bisschen? Also werden wir ein bisschen wiederholen. Also was war das Grundanliegen, das ich damit verfolge? Also erstens ist es gehört in das große Thema Rosenkreuzertum und also ausgehend von der kümischen Hochzeit, aber wie schaut das heute aus? Was kann man heute tun? Wie geht dieser geistige Weg in die Anthroposophie dann hinein? Und dazu als Grundlage, wie hängt es eigentlich mit unseren ganz normalen Fähigkeiten zusammen, die wir heute als Mensch unserer Zeit heute haben? Weil dann stellt sich heraus, dass alles, was wir brauchen, im Grunde da ist, dass es nur weiterentwickelt werden muss. Aber es ist nicht also die geistige Wahrnehmung zu sehen, Engelhierarchien oder so, erfordert nicht also eine Fähigkeit, die wir nicht jetzt schon hätten, die nur so weit im Unterbewussten ist, dass wir halt nicht umgehen können damit. Aber das war also das eine, wir haben also heute halt, sind ganz wach in diesem Tagesbewusstsein, wo wir uns der äußeren Welt gegenüberstehen. Also gerade besonders heute, wenn wir gerade vorher besprochen haben, wenn die Menschen die Mitte, dieses Gemüt mit dem Probleme haben, dann sieht man sehr deutlich, dieses Innerliche, da wird es schwierig. Also, weil entweder bin ich mit dem Sinnen draußen, bei den Gegenständen, mein Denken ist aber auch dort draußen. Also das heißt, es denkt gegenständlich über die äußeren Gegenstände. Und die andere Seite ist das Willensartige, das Tun, aber da gehe ich auch schon wieder aus mir heraus. Da bin ich schon immer ganz drin, sondern ich gehe hinaus ins Tun, ins Sport oder sonst was. Also möglichst eine Betätigung, die nicht erfordert, dass da die Mitte angesprochen wird. Dass die schlummert halt ziemlich bei vielen. Das ist die typische Stimmung des Intellekts dann auch. Also das sozusagen klar sehen, überschauen, einteilen, das kann ich vor Augen sehen und daraus eine Handlung setzen, das in Ordnung zu bringen. Und das mehr oder minder ohne Beteiligung der Mitte noch Möglichkeit. Für die technischen Dinge ist das auch notwendig, weil wenn ich eine Maschine reparieren will, wenn ich da, jetzt ist die Maschine kaputt, das hilft mir gar nichts. Ich muss das eher nüchtern machen, sozusagen. Ja.
Aber von der Organisation des Menschen, ich lese jetzt gerade eben die Philosophie der Freiheit, ist es nicht so, dass was der Rudolf Steiner eben die Triebfeder nennt, dass die sowieso in der, oder nicht sowieso, sondern dass das ein, wenn diese Triebfeder wo angesiedelt ist, dann im ganzen Menschen und in der Mitte, dass da schon was in der Mitte ist, dass
es
weiterführt.
Ja, das kommt darauf an, also welche Triebfeder ist halt. Halt ist ja, unterscheidet da ja auch verschiedene Ebenen. Also die Triebfeder ist nämlich, natürlich spielt die in die Mitte hinein, aber sie hat eigentlich, ist es was Willensartiges.
Was noch nicht richtig bewusst ist.
Was noch nicht richtig bewusst ist. Und was ich dann, im gar nicht. Also oft macht man Handlung und wissen gar nicht, wieso habe ich jetzt, aber es kommt, also das kommt aus dem Willensartigen und im Willensartigen schlafen wir eigentlich. Wir haben zwar im Kopf, weiß ich, ich habe den Gedanken, ich will das, aber dass das passiert und wie das passiert, dann müsst ihr genau wissen, wie das alles passiert, weiß ich nicht. Zum Glück funktioniert es, aber da sind wir nicht dabei, komplett. Mhm. Wir haben auch vollkommen überfordert, was da ist. Dass ich vorstelle, was da für Muskeln bewegt werden müssen. Das kriegen wir nichts mit davon. Und ein Sportler vielleicht, dann kriegt er ein bisschen mit der Zeit, wird er aufmerksam gemacht, du, der Muskel, der tut noch nicht mit, der muss besonders trainieren. Oder
nach einer Verletzung auch.
Ja, oder nach einer Verletzung, genau. Genau, also dann macht man ein bisschen auf, aber das ist auch noch sehr grob. Und das Motiv ist dann oben, das ist der Gedanke, die gedankliche Sache.
Dass diese Herzqualität, eigentlich eben die Mitte, die
An ja. Der mangelt es ein bisschen heute. Und das liegt natürlich an dem alemannischen Einfluss, weil der Alemann will genau das, also das, die Mitte ausschalten. Dadurch wird das Denken tot und das Tun eigentlich auch sehr, sehr technisch mechanisch im Grunde. Also daher zum Beispiel Theater. Sehr viel Wert wird gelegt auf die Perfektion der Bewegung. Das ist ja gut, also Choreografie exakt, wenn man nach Amerika geht oder was, das ist wie ein Uhrwerk.
Ja, diese Musik ist auch
Ja. Ist auch toll, aber das ist ganz im Äußeren. Nicht wahr? Und muss aber auch so sein, weil so ein Chor, wenn der nicht im absoluten Gleichklang ist, wenn das nur ein bisschen daneben ist, schaut schon ein Botscher da aus. Und nur, das spricht die Mitte überhaupt nicht an. Das ist beinahe das Training, das wirklich genauso lang trainieren miteinander, bis das exakt nebeneinander sitzt, aber da ist man ganz draußen. Da ist man ganz draußen. Aber und eben da natürlich Körperbeherrschung in den Gliedmaßen, aber nicht da dabei.
Aber wenn man dabei ist, fällt es mir doch viel leichter eigentlich, die Bewegung und alles. Also wenn man, also auch...
Nein, nicht im Chor überhaupt nicht. Im Chor nicht, weil dann hast du deinen individuellen Ausdruck. Und dann hast du die Empfindung, ich müsste das eine Spur schneller machen oder eine Spur langsamer oder eine Spur später oder eine Spur früher, weil du das eigentlich individuell interpretieren würdest. Aha. Und das darfst du nicht, das muss völlig kollektiv sein. Das müssen 20, 30, 40 ja. Leute völlig im Gleichklang. Mhm. Also völlig unter Ausschaltung des eigenen.
Ja. Was anderes ist der Tanz, also so ein Gruppentanz, wie ich das von den Therapiegruppen auch kenne, wo dann jeder auch seine individuellen Bewegungen macht, da ist natürlich leichter, wenn man vom Gefühl leiten lässt, also wenn man das vom Gefühl aus tanzt.
Es ist viel, oder auch zum Beispiel beim Gesang, also die Gesangstechnik ist halt sicher perfekter als früher. Der individuelle Ausdruck fällt. Horcht die heutigen Sänger die meisten an. Das ist austauschbar, fast austauschbar. Mhm. Früher hast du sofort einen Ton und du weißt, wer das ist. Mhm,
das ist richtig.
Und das wird auch gewünscht natürlich, weil der kann jetzt da, heute spielt er in Wien, Anruf in die Metropolitan, Eisspringer, passt genau, wurscht welcher das ist. Das muss so passen, dass das nicht davon abhängt, ob das der oder der ist. Dass die Maschinerie läuft, sozusagen. Mhm. Also ist im Kunstbetrieb sehr, sehr stark drinnen, also vor allem dort, wo es ums Geld geht. Also bei den Kleinen weniger da, also so kleine Kellertheater oder was oder Ding da. Da spielt sich die eigentliche Kunst ab. Aber das Große ist alles also sehr professionell, aber daher entsprechend ein wenig montiert. Und das wird dann schon früh selektiert. Also wenn wer zu einen eigenen Ausdruck hat, dann...
Ja, der Paul Manke hat dann noch sein Theater dann.
Ja, natürlich.
Das ist dann ein Pol von dem...
Natürlich, ja. Also... Aber das ist diese Alemannisierung, die einfach da ist. Also der Alemann schaltet die Mitte aus und das ist einfach sehr stark. Und es ist aber auch eine wichtige Vorbereitung für die Zukunft, weil man durch diese Phase durch muss. Nur dann kann man wirklich zu seinem wirklichen Ich-Bewusstsein kommen. Solange die Mitte sowieso so halb traumbewusst da ist, also die Verbindung instinktiv sozusagen da ist, zwischen oben und unten, ist die Freiheit nicht da. Ja. Die Freiheit ist eigentlich da, wenn die völlig auseinandergefallen sind und ich verbinde es jetzt und schaffe dadurch die Mitte, ganz individuell. Aber daher bei der Geistesschulung oder so fällt Denken, Fühlen, Wollen komplett auseinander. Das heißt, ich denke und das Fühlen hat damit überhaupt nichts zu tun. Und das Wollen hat damit auch nichts zu tun, wenn ich es nicht zusammenhalte.
Ja. Und wenn es mir nicht lassen.
Ja,
ja, ja, ja. Wenn die Widerstände so groß sind, dann gibt es kein Wollen.
Dann gibt's,
aber Denken und Fühlen bleiben halt.
So. Ja, aber nicht verbunden.
Nicht verbunden.
Nicht verbunden.
Nicht verbunden. Die Sehnsucht ist da eigentlich. Ne? Mhm. Das ist, dass man es verbinden könnte, ja, aber wenn man ja viel ist, wenn man ja ein Einzelwesen ist, da braucht man auch immer ein Vis-à-vis.
Ja, und diese Mitte, in was es sich verbindet, da lebt aber nicht mehr die Freiheit drinnen. Da lebt die Freiheit, das zu verbinden. Ich meine, das ist eh das, was der Schiller ausdrücken wollte mit seinem Spiel. Das ist genau die Ebene. Weil im Bereich der Logik sind wir gebunden. Ich kann nicht sagen, ich hätte die Logik gerne ein bisschen anders. Die passt mir so nicht. Die hat ihre eigenen Gesetze. Die lässt mir nicht die Freiheit, sie zu verbiegen irgendwo. Mit der Mathematik. 1 und 1 ist 2. Ich kann nicht sagen, aber eigentlich sympathischer wäre es, wenn es zumindest 2,5 wäre.
Das geht nicht.
Das geht nicht. Also da bin ich gebunden. Und im äußeren Tun bin ich auch gebunden an die Naturgesetze, die draußen sind. Das, ich kann sagen, ich hätte gern 10 Meter hochspringen. Ja, das wäre nicht zusammenbringen. Ich kann es ausloten, die hochspringen mit dem Ding bis zu einer gewissen Grenze, aber es setzt mir die äußeren Naturgesetzmäßigkeiten setzen mir Grenzen. Aber da ist der Raum der Freiheit.
Aber die Angst ist eigentlich auch dann etwas zu verlieren, denn die Liebe, dass man da sich diese Hassgefühle umbringen und das ist immer dann so.
Ja, ja, natürlich.
Dass dann eigentlich diese Freiheit, die gar nicht, wenn man dann sich einmal geöffnet, dass das dann eigentlich für immer ist oder dass man das
naja,
einfordert, dass man dann eigentlich, wenn es nicht der Fall ist, dass man dann durchdreht eigentlich. Ne?
Ja, ja, nein, es ist klar, es ist. Es ist eine große Gefahr, wenn dann jetzt Unkontrolliertes zusammenkommt und jetzt plötzlich der Wille oder der Unwille oder die Ding da hineinschießt und durchschießt, dann wird es gefährlich. Und womöglich das Denken ausschaltet und dann wird es gefährlich. Aber das passiert am ehesten dann, wo noch so eine gewisse instinktive Verbundenheit da ist. Es ist ja irgendwo ein bisschen immer noch da. Und das Problem ist, wenn wir in Extremsituationen sind, dann kann es sehr leicht von dem einen was zum anderen durchschießen, ohne dass man es aber in Freiheit kontrollieren kann. Also in Freiheit geht es eben nur, wenn ich es wirklich auseinanderhalten kann. Wenn ich in der ärgsten Situation einfach auch ganz nüchtern denken kann. Wo ich trotzdem in Gefahr bin oder was, meine Hand ruhig führe, um die Aktion auszuführen, die notwendig ist. Ich meine, das ist eine große Herausforderung. Ja, ja. Ich meine, aber man nimmt einen Arzt, der jetzt bei uns einen Notfall geholfen wird, wenn der gibt das nach Blut und wir regen mich auf. Das geht nicht, der muss eine ruhige Hand haben. Der muss ganz.
Im Alltagsleben wird man dann in der Umgebung werden dann auch als gefühlskalt. Eingestuft,
ja, ja, natürlich.
Wenn man nicht sofort diese Impulsivität hat, die eben im Gefühl die Gefühl zeigt.
Ja.
Weil
wir
die Erwartungshaltung bewahren.
Das ist richtig.
Und weil aber man eben nicht in dem Sinne von Herz zu Herz spürt, weil da, wenn man sich wirklich öffnet, merkt man schon genau, wie die anderen
so Kinder ist ohne es. Worte, so ist es.
Nein, es geht verbunden verspürt hast mit deiner Frau, dass das dementsprechend oft auch gar nicht Worte mehr bedarf, dass man etwas erkennt.
So ist es. Nein, ich meine, das ist ja eben nur eine Durchgangsstufe, dass jetzt diese Mitte einmal ein bisschen ausgehungert wird. Aber im Endeffekt sollen ja alle drei denken, fühlen, wollen, alle drei stark da sein, sind auch dann sehr stark da, aber eben durchs Ich zusammengehalten. Und es ist nämlich nicht so, dass wenn man sagt, ich habe das vom Ich her in der Hand, dass ich nicht mehr spontan sein kann. Weil das Ich ist das Spontanste, was es gibt. Das Ich, wir halten immer nur für das Ich unser Ego. Das Ego man kann kurz sagen, was das Ich nicht ist. Das Ich ist nicht das von uns, das man irgendwie objektiv beschreiben könnte. Also wenn ich sagen kann, geboren da, aufgewachsen da, gelernt das, Vorlieben diese, Lieblingsspeise jene, steht am Morgen ungern auf, ist ein Morgenmuffel, das ist alles, hat mit dem Ich überhaupt nichts. Ja. Das sind die Allgeäußerlichkeiten. Also man kann auch sagen, alles das, was mit dem Tod abfällt, hat mit dem Ich nichts zu tun. Es hat nichts zu tun damit. Oder nur am Rande, dass man sich halt diese Inkarnation gesucht hat, aber das ist nicht das Ich. Also das heißt, der Durchschnittsmensch heute weiß von seinem Ich nur, dass er es hat. Und ich habe das jetzt eh schon ein paar Mal gesagt, er weiß es eigentlich nur, weil er nichts darüber weiß. Es ist wie das Loch in der Wand. Ich sehe es trotzdem, obwohl dort eigentlich gerade nichts ist, aber nein, da ist keins. Weil die Stecknose geht es schaut.
Da ist ein Loch vielleicht.
Ja, genau.
Es aber ist verdeckt. Ja, wie man sehr oft sagt, weil wenn man etwas nicht haben will, ist es ja auch verdeckt, vieles, ne? Zeigt man es ja gar nicht. Und
das
weiß man selber gar nicht.
Ja, man weiß es selber. Also vom Ich wissen die meisten eben gar nichts. Das ist der Punkt.
Aber in der Meditation...
Weil das Wort Ich verwenden es natürlich, aber es bezieht sich alles aufs Ego, alles das, was irgendwie greifbar ist, wo ich sagen kann, das ist so oder so.
Aber in der Meditation kann man es erfahren.
Da kann man es erfahren, natürlich, aber das ist nicht der Durchschnittszustand heute.
Dass man da
natürlich.
Also sich auseinandersetzt mit verschiedenen Ebenen.
Richtig.
Und auch nicht bewertet, sondern ziehen lässt und was noch da ist. Ne?
So ist es. Aber das erfordert schon immer eine gewisse Verstärkung. Also weil da sind wir eigentlich oben. Also das eigene Ich ist im Grunde nur intuitiv zu erfahren. Und ja, das ist das, wo wir genauso wie im Willen normalerweise im Alltagsbewusstsein schlafen. Ich meine, wir sind vielleicht noch da bei der Ebene Inspiration, die uns als Begriff erscheint. Wobei die Begriffe, die wir haben, ich habe das letztens in Brunn ein bisschen angedeutet, im Grunde haben wir nicht viel mehr als einen Namen und ein paar Vorstellungen, was das bedeuten könnte. Etwa eine Birke. Ja, ich habe etliche Birken gesehen, ich kenne das Wort Birke. Ist das wirklich schon der Begriff Birke, der das Wesen der Birke ausspricht? Das ist was viel, viel Größeres. Das ist was viel, viel Größeres, aber das haben wir nicht in unserem Alltagsbewusstsein drinnen. Wir haben gesprochen über das Vorstellungsbild. Wie blass das da ist, braucht ihr nicht die Statue, das letzte Mal, da haben wir die Statue angeschaut. So, schauen wir es an, jetzt mache ich die Augen zu. Wie lebendig ist das Bild, das ich mir jetzt innerlich als Vorstellung mache? Wie stark ist das? Ist das annähernd vergleichbar mit dem Sinneseindruck?
Weiß ich nicht, so, da ist es wieder wichtig, welchen Wert ich gebe und welche Priorität denn ich denn.
Ja, nein, ich will es nur hinaus auf das, dass es einfach unterschiedliche Bewusstseinsgrade sind. Also da, wenn ich die Augen offen habe und hinschaue, ist es ziemlich deutlich da als Ding. Aber schon beim reinen Bild, also wenn es Erinnerungsbild ist, also bei geschlossenen Augen, wie schaut das aus? Wenn sich die meisten schon schwerer tun und das nicht so intensiv als inneres, ich kann nicht sagen innerlich, weil wo ist die Vorstellung? Wo erlebt man die?
Wo? Schon im Moment außerhalb.
Ich würde auch sagen, also man erlebt es vor sich irgendwo in einer vielleicht nicht genau definierten Entfernung, aber es ist vor. Also ich stelle es vor mich hin, aber
ich nicht äußere. Wenn ich mich dem jetzt künstlerisch nähere, ja, da haben wir jetzt den Schatten zum Beispiel da im Hintergrund.
Genau.
Ja, wie wunderbar ist der Gedanke, also den Schatten und jetzt die Statue noch dazwischen was zu finden. Also da fängt es erst an.
Da fängt es an. Also, das heißt, schon der Sprung von da, von der sinnlichen Wahrnehmung, gegenständlich sinnlichen Wahrnehmung zum Vorstellungsbild, das ist schon mal ein weites Übungsfeld. das einfach durch Übung zu verstärken, mehr Details dazu zu nehmen, Schatten dazu zu nehmen, den Zwischenraum zwischen Figuren, Schatten sozusagen mitzunehmen, die verschiedenen Lichteffekte, die vielleicht drauf sind auf der Statue.
Oder was für mich wichtig ist, wo die Hände sind, oder für meinen Mann ist es vielleicht gar nicht wichtig.
Ja.
Hier ist es als Ausschlaggebend auch, wo die Hände sind eigentlich. Also
natürlich,
diese,
ja.
Diese Haltung, was sie für mich bedeutet, diese Haltung. Das ist für einen anderen vielleicht gar nicht wichtig.
Ja, ja, das ist
aber
richtig.
Für mich ist an Hände und wie halt
die Listen
sind von
Absolut. Daher sieht aber schon jeder das anders eigentlich. Für den einen fallen die Hände gar nicht auf, weil sie das nicht interessieren. Ja. Also man schaut schon sehr unterschiedlich. Also da ist schon ein großes Trainingsfeld, einfach dieses innere Bild wesentlich konkreter zu fassen, als man es normalerweise tut. Wir gehen eigentlich sehr flüchtig an den Dingen vorbei.
Und noch größer wäre es dann, wenn man es mit den Augen des anderen sehen könnte. Eines Freundes zum Beispiel.
Ja, natürlich. Natürlich. Man kommt dem näher, weil beim Vorstellungsbild ist einmal schon klar, es ist auch angeregt natürlich durch den äußeren Gegenstand, den ich sinnlich erfasst habe, aber es ist ganz offensichtlich nicht so wie eine Fotografie oder in mir vorhanden, ganz und gar nicht. Also jede Kamera kann das 1:1 Kopie geben, das schaffen wir gar nicht. Sondern wir müssen es eigentlich innerlich tätig malen, sage ich mal, das Bild. Sonst hätten wir es nicht. Also es ist nicht etwas, was einfach so da ist, fertig. Sondern ich muss es innerlich aufbauen, dieses Bild. Das Zeichnen, das Malen. Und es ist sehr blass am Anfang.
Ist es auch zum Beispiel ein Wort, was man empfängt, ist ja auch unterschiedlich. Bei dir kommt das eine Wort, naja, es wird nicht so
ein
Wort, und bei einem anderen kann es kränkend sein, dass er gar nichts anderes mehr wahrnimmt, weil das ihn tief getroffen hat.
So ist es.
So ist es genauso mit einer Haltung oder mit einem Bild eigentlich.
So ist es, ja, geht genauso.
Also Schwingung ist ja auf verschiedenen Sinnesorganen
möglich. Geht im Prinzip mit allen Sinnesorganen. Mit manchen leichter, mit manchen schwerer, wobei das auch schon wieder individuell unterschiedlich ist. Einer ist mehr akustischer Typ, der mehr das Hören beeindruckt ihn mehr, andere ist mehr der bildhafte Typ, dem fällt es leichter, dieses Bild festzuhalten. Aber da, das zu intensivieren, sich mehr Details erinnern zu können, und dann natürlich auch ein bisschen spielen können damit, wie denn das so ausschaut, mit Dres vielleicht im Geist ein bisschen gesehen, aber ich jetzt nur von der Seite. Aber
die Fantasie.
Da kommt jetzt ein bisschen Fantasie hinein, weil das liegt sehr eng eigentlich zusammen. Ich meine, jede Erinnerungsvorstellung hat ein bisschen was von einer Fantasievorstellung.
Genau, genau.
Also das
Wort,
ist,
ne? Also wenn man das Wort, liebe Karin, was das Wort bedeutet für den anderen, ist es ganz anders.
So die ist es.
Also die Fantasie,
Man merkt es manchmal beim Text lernen, ich meine, die Leute lernen Text und dann fantasieren sie mit ihren eigenen Worten. Also, es kommt auch vor, ja. Und nicht immer die gleichen. Der Thomas macht das ja genial. Ne? Er erzählt den ganzen Text sinngemäß völlig richtig, mit völlig anderen Worten, die stehen nirgends. Aber kriegt dadurch natürlich einen ganz anderen Charakter irgendwo. Das ist das Problem, weil es ja nicht nur der gedankliche Inhalt, sondern der Klang auch ist. Und wenn es andere Worte sind, ist ein anderer Klang da. Das verändert die Dinge. Also wir neigen dazu, in der Erinnerung zu verfälschen eigentlich. Obwohl es also früher im Grunde exakter war, das Gedächtnis. nur weit zurück. Also wenn man, da müsste man jetzt wirklich in die sogenannte atlantische Zeit, also vor nur in die Eiszeit zurückgehen, in die letzte Eiszeit, also so vor 10.000, 12.000, 15.000 Jahren oder so zurückgehen. Gibt es natürlich keine historischen Aufzeichnungen, ist klar, aber der Steiner berichtet halt davon, dass die Menschen damals also ein viel stärkeres Gedächtnis hatten und auch ein sehr exaktes, zwar ausgelöst oft durch äußere Kennzeichen, da ist irgendwas, sei es eine Schlacht oder was passiert oder sonst was, steht dort irgendein Mahnmal, irgendein Stein, der erinnert dann und der löst die Erinnerung aus. Und dann kommt sie aber in sehr vielen Details. Und man kann sagen, fast fotografisch. Gibt ja auch heute Leute, die also ein sogenanntes eidetisches oder fotografisches Gedächtnis haben. Das ist im Grunde ein Rückfall in eine alte Zeit. Ist eigentlich ein ganz schreckliches Ding, weil es dir die Freiheit nimmt. Es nimmt total die Freiheit. Du wirst zum Sklaven der Vergangenheit. Wir müssen eigentlich heute immer darum erinnern, dass wir das Bild durch unsere Fantasie annähernd so aufbauen, aber dass es dem Original entspricht. Das ist nicht, kommt nicht selbstverständlich. Es fällt uns heute sehr, sehr schwer, das wirklich zur Deckung zu bringen. Das ist das, was wir lernen müssen.
Inspiration müssen wir lernen.
Oder? Nein, bei der Imagination jetzt, oder? Beziehungsweise nur gar nicht bei der Imagination, sondern bei der Erinnerungsvorstellung. Mhm. Also die bedarf heute schon einer extra gesonderten Erziehung, dass sie wirklich detailgetreu dem Original annähernd entspricht. Also ein Mensch, der ein fotografisches Gedächtnis hat, das kann so weit wirklich gehen, dass er eine Textseite nicht einmal lesen braucht. Also es ist dann schon extrem, sondern er wirft einmal einen Blick drauf, es ist alles gesehen worden und er kann es innerlich ablesen.
Meine Schwester kann es, ja.
Das ist wirklich so weit schon?
Nein, meine Schwester ist ganze Seite. Die ist extrem, die schnell lesen kann und das war innovativ schon was. Also,
ja.
Sie ist Rechtsanwältin, also da muss viel lesen.
Oder? Ja, das ist schon klar.
Aber das hat sie schon als Kind kennen. Also wie ich lang das braucht hat, sie hat das schon mit Arbeit angeschaut, hat das schon.
Ja. Ja, das ist. Das ist aber nicht ein wirklich fotografisches Gedächtnis. Das ist halt ein sehr, sehr waches Bewusstsein, den Inhalt sehr schnell zu erfassen, den Sinn zu erfassen, das Wesentliche sofort zu sehen und das festzuhalten. Das ist was anderes als das fotografische Gedächtnis. Das fotografische ist einfach, da brauche ich, versteht man es eigentlich gar nicht. Du müsstest es gar nicht verstehen dazu, den Text. Ich habe ihn wie ein inneres Bild, das heißt, ich kann, also im Extremfall wirklich innen, schaue ich mir das jetzt an und lese das innerlich herunter. Oder buchstabiere es herunter, weil ich es nicht verstehe, aber ich habe es komplett, da brauche ich es nicht verstanden haben.
Aber haben die Menschen zu dieser Zeit nicht einen ganz viel stärkeren Willen gehabt oder eine Liebe?
Ja, natürlich. Die Verbindung war ganz stark und das verhindert aber dann natürlich, dass ein starkes Selbstbewusstsein kommt, weil ich so stark verbunden bin, dass ich mich eigentlich verliere in den Dingen. Also die Trennung war schwer. Also diese Subjekt-Objekt-Spaltung, das bin ich und das ist alles andere da draußen. Das ist ein Erscheinung, die erst so mit der Zeit gekommen ist. Also es beginnt natürlich schon im Verstandes-Seelen-Zeitalter, also bei den Griechen fängt es schon an und bei den Römern dann das Ego ist natürlich noch nicht das Ich, aber das Ego, ich bin der Feldherr oder der große Beamte und bin mir dessen sehr wohl bewusst und ihr seid euch dessen bitte auch bewusst, also gibt es gleich was. Aber das ist trotzdem erst ein sehr, sehr spätes Produkt. Und da fängt aber an, das Gedächtnis, dieses fotografische Gedächtnis schwächer zu werden. Daher ist er im Grund kurz vor der griechisch-lateinischen Zeit fängt an die Entwicklung der Schrift. Weil jetzt braucht man es erst.
Vorher war das gar nicht so notwendig.
Vorher war das gar nicht notwendig. Ich meine, und die ganzen Mythen und Dinge, die sind mündlich überliefert worden, ganz exakt. Ganz exakt. Im Norden teilweise noch viel, viel später. Nur die Barken, die dann herumziehen und die endlos langen Balladen rezitieren, ohne dass aufgeschrieben sind irgendwo. Der kann ja einfach auswendig. Komplett. Aber
die Ägypter haben eher Liebe zu Bildern gehabt. Hm?
Ja, ja, es fängt mit der Bilderschrift an, alle fangen mit der Bilderschrift an. Also wir bewegen uns in dem Bereich da, das wird halt dann abstrakter, je mehr sich das Denken reinmischt, also das lasse ich weg, das lasse ich weg, das lasse ich weg, das lasse ich auch weg, dann bleibt eine relativ einfache Form über, die sehr markant sein kann. Also selbst wenn man so einen lateinischen Buchstaben hernimmt, die haben schon einen gewissen Aussagewert von der Form her. Also ganz zufällig sind sie nicht.
Ja.
Aber manchmal haben ja Wörter auch mehrere Bedeutungen, nicht?
Natürlich.
Und?
Wobei.
Bei jedem Menschen hat es eine andere Bedeutung.
Ja, ich meine, wir haben halt heute diese tiefere Sprachebene eben auch kaum im Bewusstsein. Früher in den alten Zeiten war gerade diese tiefere, nämlich die nicht gedankliche Ebene, sondern die Ebene, wo mir das Wort durch die Vokale, wie es vokalisiert wird, eine bestimmte Stimmung sagt. Weil wenn ich das mit einem A oder E, ist es eine ganz andere Stimmung.
Ja.
Wenn ich es mit A oder E oder O vokalisiere.
Und die haben auch ganz anders geatmet.
Und richtig. Ja, und die haben in der Alltagssprache fast rezitiert. Also das heißt viel größer. Ich meine, teilweise im Süden sprechen sie heute noch so mit Gestik und Bewegung und mit Tönen der Stimme, so dass alles resoniert, nicht ganz zurückgenommen. Ja, ja.
Das ist ja. Da kann man sagen.
Ja, da geht die Mitte mit. Heute wollen wir das natürlich nicht, weil. Da wird ja schon durch den Atem bewegt sich was in der Mitte. Das könnte schon gefährlich werden, weil der Atem ist das nah. Der könnte vielleicht da ein Gefühl auslösen. Das war Gott im Himmel. Das wollen wir vermeiden.
An dem magst du nicht, ne?
Nein,
ja, es hat sich verhindert. Also wir müssen uns halt diese Dinge jetzt erwerben. Und ich habe das letztens eben erzählt mit der Urpflanze von Goethe, also wie er zu dem gekommen ist. Also, weil, was ist heute, wenn ich sage, eine Pflanze? Was ist das? Jeder weiß, was eine Pflanze ist, aber wie sage ich es meinem Kind? Weil wir lernen zum Glück schon sehr früh. Das heißt, wir brauchen uns gar nicht mehr viel darum kümmern, weil wir kennen das Wort Pflanze und wenn wir alle draußen sehen, ist man Pflanze. Das haben wir als Kind gelernt, aber da wissen wir noch nicht sehr viel darüber. Gut, der Botaniker kann jetzt wesentlich mehr sagen, wird einmal irgendeine Definition aufschreiben und dann vielleicht eine genauere Spezifikation von der und der oder der oder der Pflanze. Und selbst wenn das 20 Bände voll sind, ist das trotzdem dürr im Vergleich zu dem, was wirklich in einer Pflanze lebt. Und mit dem hat sich Herr Goethe sehr intensiv beschäftigt. Also er hat sich gefragt, was ist das eigentliche Bildungsgesetz? Wie kommt es, dass eine Pflanze so ist, wie sie ist? Was macht das aus? Ich meine, er hat erstens einmal, ich habe das letztes Mal erzählt, diese Rhythmen gesehen, also Ausdehnung, Zusammenziehung, Ausdehnung, Zusammenziehung, Ausdehnung, Zusammenziehung. Wenn es aus dem Samen geht, kommen einmal die ersten Keimblätter raus, der Spross kommt raus und dann gehen da rein auch die, wenn man jetzt eine Blütenpflanze nimmt, die, die Laubblätter nach der Seite. Das geht eine Weile gut, dann fängt sich das an, aber zurückzuziehen. Die Blätter werden wieder einfacher. Und die unteren sind einfacher, dann werden sie immer komplizierter, dann werden sie aber wieder einfacher. Also die Form ist nicht so deutlich mehr ausgeprägt. Und dann geht es über in die Kelchblätter. Dort zieht sich aber das ganze Pflanze zusammen und die Kelchblätter sind in der Regel eher viel kleinere, viel einfachere Blätter. Nicht so deutlich gezeichnet wie die Laubblätter. Und dann springen aber die Blütenblätter heraus. Die sind jetzt farbig vielleicht, feiner, von der Stofflichkeit her feiner. Trotzdem haben sie eine Formverwandtschaft mit den anderen Blättern. Sie passen also dazu. Das merkt man aber erst, wenn man sich lang damit beschäftigt. Weil im ersten Blick schauen sie anders aus als die Laubblätter. Aber in Wahrheit sind sie eine Verwandlung, formmäßig, von der Form her. Also das ist jetzt die zweite Ausdehnung mit den Blütenblättern. Und wie geht es jetzt weiter? Das ist ja noch nicht aus. Es gibt wieder Zusammenziehung. Da ist in der Mitte jetzt der Fruchtknoten mit dem Stempel und rundherum die Staubgefäße. Die Staubgefäße sind auch verwandelte Blätter. Schauen wir jetzt ein bisschen anders aus. Man sieht es oft nach oben, dass so etwas Blattliches dran ist. Also da zieht sich's wieder zusammen. Und es entstehen neuartige Gebilde in dem Vergleich zu vorher.
Jetzt kommen dann die Bienen.
Dann kommen die Bienen mit der Bestäubung und allem, dann fängt der Same, wenn er befruchtet wird, bildet er die Frucht. Jetzt fängt er an, wieder sich auszudehnen. Er schwillt an, wird immer größer. Und die letzte Zusammenziehung ist, dass im Inneren aber die Samen bilden. Ganz.
Oder der Kern.
Ja. Der Kern, ja, der Kern. Ist ja auch dann der Same. Und das ist also die letzte Zusammenziehung und der fällt halt dann wieder in die Erde und dann geht das Spiel von vorne wieder los. Also das ist einmal die Grundgeste, diese dreimalige Ausdehnung, Zusammenziehung, Ausdehnung, Zusammenziehung und dann geht das Ganze von vorne wieder los.
Bei uns ist das eigentlich auch, wenn man das sofort uns als Mensch sieht, ist ja eigentlich auch dieser Wachstum, dass man, wenn man als Kind sich immer ausdehnt und dann, wenn man halt merkt, dass man halt in einer Pubertät ist, ist ja auch ein Rückzug, obwohl man sich ausdehnt. Das
ja,
ist beides
ja.
Eigentlich.
Ja, gar nicht. Natürlich.
Geistig oder wenn man halt.
Natürlich, und wir haben auch nämlich diese. Weil diese Ausdehnung, Zusammenziehen, Ausdehnung, Zusammenziehen, Ausdehnung, Zusammenziehen macht ja so eine Dreigliederung. Also da gibt es den Teil mit den Laubblättern, dann gibt es den Teil mit den Blütenblättern und dann gibt es die Geschichte mit der Befruchtung. Das sind drei verschiedene Teile. Der Teil mit der Frucht, die Frucht ist interessant, weil Pflanze, wisst ihr ja, die lebt im Grunde vom Sonnenlicht, also durch die Photosynthese. Mit Hilfe des Sonnenlichts baut sie aus Wasser und Kohlendioxid Traubenzucker auf und aus dem entsteht alles andere im Grunde. Nur in der Nacht atmet sie, wie der Mensch oder das Tier. Also wo das Umgekehrte ist und der Verbrauch von Sauerstoff, dass dann Kohlendioxid abgegeben wird. Also, dass sie Photosynthese machen kann, braucht sie das Licht. Aber diese Photosynthese geht ja maximal rauf bis zu den Kelchblättern. Weil die sind noch grün. Das geht immer nur dort, wo das Chlorophyll drinnen ist, das Grüne. Also zum Beispiel die Blütenblätter geht es schon immer. Und erst recht geht es nicht bei der Frucht. Die Frucht atmet. Die sich bildende Frucht atmet. Die hat einen totalen, vom Stoffwechsel her, macht einen totalen Atmungsprozess. Also da geht es, nämlich genau dort, wo eigentlich die Bienen herumfliegen und die Tierwelt schon herankommt, kommt die Frucht entgegen und hat eigentlich auch schon so einen Atmungsprozess wie die Tiere. Das ist ein Berührungspunkt. Das heißt, das gehört eigentlich total dazu. Die Tiere, die da herumschwirren, auch noch relativ einfache, und da bei der Pflanze entsteht auch ein einfacher, im Grunde tierischer Prozess. Und die Früchte ja dann, wenn sie reif oder überreif werden, dann fangen sie zum Gären an und diese Geschichten.
Naja, es gibt auch das Nachreifen. Also wenn man dann Paradeiser zum Beispiel noch grün nimmt, sie reifen noch weiter. Und ein typisches Beispiel sind da die Bananen, die
künstlich
nachgereift
werden. Genau.
Aber das ist Atemprozess.
Ja. Das ist ein Atemprozess. Ja. Das ist ein Atemprozess und als solcher eigentlich schon ein Abbauprozess. Nur ein Atemprozess ist ein Abbauprozess. Da wird etwas, bildlich gesprochen, in uns verbrannt. Das macht die Atmung. Während die Photosynthese, der eigentliche Lebensprozess, ist der Aufbauprozess. Aber wir haben genug von diesem Aufbauprozess auch in uns, sonst können wir gar nicht existieren, und haben auch diese Dreigliederung im Wald. Bei der Pflanze kann man dazu nehmen, unten die Wurzeln, also der Same, der treibt ja nach unten die Wurzeln, das ist ja auch wichtig, das gehört auch dazu. Dann habe ich den mittleren Bereich Spross mit den Laubblättern, der mittlere Bereich, und oben der Blütenbereich mit der Frucht drinnen. Das sind die drei Bereiche. Beim Menschen steht das Ganze umgekehrt. Wir haben die Knolle da oben, die Wurzelknolle nämlich. Und die Befruchtungsorgane haben wir auf der anderen Seite. Die Blütenorgane sozusagen. Also der Mensch ist die umgekehrte Pflanze.
Aber die wird auch genährt vom Himmel oder eben vom Götter.
Ja,
Die Wurzel,
natürlich.
Und das vergessen wir eigentlich zum Teil. Dass
wir bemühen uns möglichst die Wurzel zu stutzen, und das ist ja nicht. Ja, hat natürlich was für sich, weil wir wollen ja unser Eigendenken entwickeln, dann fühlen wir uns das Ich, weil tatsächlich kommt ja das Denken durchs Ich herein. Das hat was mit dem Ich zu tun. Also die Tiere denken in dem Sinn nicht explizit so wie wir. Das heißt nicht, dass sie nicht klug handeln können, aber das ist viel instinktiver. Also selbst bei sehr hohen Tieren noch. Und
für die Blüte habe ich jetzt auch noch ein Beispiel.
Ja.
Man sagt, ja, das Mädchen ist in voller Blüte.
Ja.
Also das ist tatsächlich.
Ja.
Wo man sie merkt, wie sie wirklich voller Leben ist, voller Lebensfreude, die einen mitreißt, die einen Mann
mitreißt. So ist es, So ist es, absolut. Absolut.
Aber auch beim Faust kommt, wie heißt der Knabe, der... im Teil 2.
Der Baccalaureus? Achso, der Homunculus meinst du? Der weislich entstehen will.
Nein, der dann in voller Blüte ist, wo die Damen alle sagen, er duftet jung.
Ah, das Wachstumsblüte. Der Paris, auf den Paris bezieht sich.
Der Paris kommt dann vor. Der duftet Jugend.
Ja.
Den Text vor.
Achso, ich freue mich ja schon sehr auf den Faust. Also ich habe jetzt, glaube ich, zweimal nicht gesehen. Also
ja.
Was anderes,
aber
das
freut mich
sehr drauf.
Wir freuen uns auch schon.
Ja, schon.
Da steckt viel drinnen. Nein, eben, und der Goethe hat diese Dinge alle wirklich über Jahrzehnte, kann man sagen, studiert an realen Pflanzen. Und bis es ihm gelungen ist, dass er wirklich die Pflanzen, mit denen er sich beschäftigt hat, dass es so weit war, das innere Bild so konkret aufzubauen, dass er innerlich im Bild die Pflanze wachsen lassen kann, sozusagen. Weil äußerlich kannst du es von Tag zu Tag betrachten. Gut, heute kann man eine Zeitrafferaufnahme machen, ging zu Goethes Zeiten nicht. Aber im Grunde sieht er jeden Tag ein bisschen ein anderes Bild, wie aus dem Samen langsam die ganze Pflanze wird, bis das zur Frucht kommt und bis dann wieder der Same hinunterfällt. Und er hat sich so intensiv damit beschäftigt, dass er wirklich dieses Bild, also die Erinnerungsvorstellung, wenn man so will, zu einem sagen wir mal, inneren Film sich zusammenbauen konnte. Das heißt also, die Pflanze, die Rose oder was immer es ist, ganz bewusst mit geschlossenen Augen, offenen Augen, wie auch immer, in sich zu erleben, dieses Bild. Da haben wir jetzt eine bestimmte Pflanzenart. Jetzt hat er das aber nicht nur mit einer Pflanzenart gemacht, sondern mit verschiedensten. Was ihn dazu gebracht hat, dass er ein inneres Bild erlebt, dass er die Urpflanze nimmt. Das heißt, etwas, was sich mit diesen Ausdehnungen, Zusammenziehung, Ausdehnung, Zusammenziehung, Ausdehnung, Zusammenziehung, ganz konsequent gestaltet, aber jetzt im Grunde alle möglichen Pflanzen umfasst. Das ist ein Bild, das man sich jetzt schon nicht mehr so leicht vorstellen kann. Weil das muss jetzt gleichzeitig die Rose, das Gänseblümchen, die Tulpen, die Gräser, das Alpenveilchen, alles das umfassen, alles das sind Möglichkeiten. Jedes schaut anders aus, aber jedes hat das gleiche Prinzip. Und wenn man das innerlich erleben kann, das Bild, das heißt, durch meine innere Willenstätigkeit, das jederzeit von der Rose umwandeln kann ins Alpenveilchen, in die Orchidee, in ein Farnkraut, was auch immer, dann habe ich ein bisschen eine Ahnung von dem, was Goethe mit der Urpflanze gemeint erlebt hat. Und da gibt es ja das berühmte Gespräch zwischen Schiller und Goethe, waren sie in Jena auf einer Naturforscherversammlung und halt die Botanik der damaligen Zeit, die schon damals sehr relativ abstrakt war, verglichen mit der heutigen, weil, hätte man es noch lebendig nennen können, aber trotzdem war es schon sehr abstrakt. Also wie viele Blütenblätter gibt es und Dinge, also alles zu zupfen und abzählen und nachdem ein System aufbauen, linäisches System.
Es war Kunst auch dabei.
Aber die Beschreibung war halt ziemlich abstrakt und sie gibt den Lebensprozess nicht wieder. Weil wenn ich sage, gut, die eine ist sechsstrahlig, die andere ist fünfstrahlig, okay, da kann ich viel drin lesen. Aber wenn ich es nur nüchtern feststelle, da ist auf Geometrie reduzieren im Grunde. Und das waren halt beiden, Schiller und Goethe, zu abstrakt irgendwo und sie haben beide gefunden, also das Leben der Pflanze gibt das nicht wieder. Das ist so, wie wenn ich es in ein Buch lege, die Blume und pressen tue, dann habe ich halt eine getrocknete, gepresste Blume, aber die lebt nicht mehr. Genauso wenig wie ein Schmetterling lebt, wenn ich irgendwo an das Brett pinnen tue. Und dann alle verschiedenen Orten nebeneinander stehen, da kann ich das schön ablesen, aber Leben ist keins mehr drin. Also das hat beiden nicht gefallen. Und der Goethe schildert dann in dem Schiller seine Urpflanze. Und der Schiller ist ganz fasziniert und sagt, ja, da haben sie aber eine wunderbare Idee gefunden. Und dann wird er fix teufelsbester Goethe, sagt er, das kann mein Leben sein, dass ich Ideen habe, ohne was davon zu wissen und sie noch dazu mit Augen sehe. Weil das war nämlich nicht Idee im Sinne, ja, ich habe mir ausgedacht, also die Gesetzmäßigkeit der Pflanzen sind so und so, sondern er sieht das Bild innerlich, er erlebt dieses Bild, die Urpflanze, die erlebt er. Mit der Zeit, nach den vielen Jahren Pflanzenstudium draußen, ist das Bild einfach für ihn da gewesen. Nicht konstruiert oder was, sondern...
Keine Idee, sondern das ist da.
Das ist da und das war für ihn eine Realität. Mindestens so eine Realität wie die Pflanze draußen. Nicht ein Bildungsbild. Ich meine, dass wir sagen, das ist wirklich und das, was ich da jetzt innerlich erlebe, wenn ich nicht hinschaue, ist nicht wirklich. Liegt ja nicht daran, wie unser Vorstellungsbild so krass ist. Weil unsere Gedanken auch so krass sind. Weil eigentlich wird es der nächste Schritt, komme ich noch mehr in die Realität hinein. Also wir müssen schon mal, wenn wir in die Geisteswissenschaft kommen wollen, in die geistige Wahrnehmung kommen wollen, schon mal ganz wegkommen von dem, das Objekt, das draußen ist, wäre die Wirklichkeit und das, was da drinnen erlebt wird, sei ein unwirklicher Schatten dessen da draußen. Das ist ja die heutige Ansicht. Also das heißt, wirklich ist das, was ich da angreifen kann, und ich mache mir halt ein inneres Bild davon. Und das ist aber nicht mehr die Wirklichkeit. Für unser Alltagsbewusstsein trifft das auch zu. Für unser Erinnerungsbild trifft das bei Gott noch zu, weil das ist, wie ich schon froh sein, wenn ich überhaupt ein Bild zusammenbringe. Also das hat noch lange nicht die Realität, aber da weiß man noch nicht, wie weit sich das steigern lassen kann. Weil dann habe ich in mir ein Bild zwar, aber das Bild drückt mir das aus, die Gesetzmäßigkeiten, und zwar in voller Stärke, die Gesetzmäßigkeiten, die tatsächlich in der Pflanze oder in allen Pflanzen wirksam sind und ihnen die Form geben. Ist ja völlige Schnapsidee zu glauben, dass die Gene der Pflanze ihre Form geben. Stimmt ja überhaupt nicht. Ist ja notwendig auch dazu. Aber wenn man durchaus auch naturwissenschaftliche Erklärung sucht, müsste man es umgekehrt machen. Was versuchen zu erklären aus der Gestalt der Pflanzen heraus? Okay, warum sind jetzt die Gene so und so? Das geht nämlich durch. Die Pflanze baut nach außen hin bestimmte Blattformen, in bestimmte Zellformen drinnen, wie die gebaut sind, bestimmte Arten, wie die ganzen Kanälchen da und Röhrchen durchgehen, bis hinunter in den Zellkern hinein, bis zum Bau der DNA. Völlige Schnapsidee, dass das also durch eine Zufallszusammenwürfelung kommt und dann entsteht zufällig irgendeine Form, die halt lebensfähig ist, und die wird dann selektiert durch die Evolution. Das ist eine völlige Schnapsidee. Es geht ganz umgekehrt. Vorher ist die Urpflanze da, die ist die eigentliche Wirklichkeit, von der es ausgeht. Die ergreift den Stoff und formt ihn mit der Zeit. Und das geht natürlich über Jahrmillionen, bis das aus einfachen Farnen oder sonstigen Zeug oder irgendwie Grünalgen, was weiß ich, anfängt und dann immer komplexer wird. Aber da wirkt immer, was durchgeht, ist die Urpflanze, die sich immer stärker im Äußeren auch ausbildet und durchstrukturiert bis hinunter auf die Ebene der Gene und so weiter, diese Dinge. Also da steht der Wissenschaft mit Sicherheit nur eine Revolution voraus. Ich meine, man weiß ja jetzt zumindest schon, dass mit den Genen kommt man nicht weiter. Und das bis etwa zur Jahrtausendwende hat sich alles zugespitzt auf. Also jetzt haben wir dann das Genom des Menschen enträtselt und dann wissen wir alles über den Menschen. Und überhaupt, wenn wir die Gene kennen und die verändern können, dann können wir alles machen. Dann gab's wirklich, wurden die ersten Firmen gegründet, also um Haustiere zu klonen, ja, weil es sind da auch nicht mehr Katzen, weil wir klonen ihnen das Katzerl, das schaut genauso aus.
Aber
nicht so. Nein, überhaupt nicht, nicht einmal irgendwie, wie Tag und Nacht.
Und auch das Wesen war total anders.
Ne? Das Wesen ist anders, aber selbst die Farbe ist eine andere, wie die Flecken verteilt, das ist komplett anders. Weil das einfach nicht allein auf die Gene festzunageln ist. Die spielen eine Rolle, dass bestimmte Eiweißstoffe liefern, die Gene.
Das ist ja genauso für einen Menschen. Wenn man mehrere Kinder hat, sind die auch unterschiedlich.
Na, sowieso.
Und
sowieso. Nein, es ist wesentlich komplexer einfach. Das ist verständlicherweise natürlich neigt der Mensch dazu, sich die einfachstmöglichste Erklärung zu suchen und möglichst eine Ursache. Also gut, die Gene machen alles. Gut, jetzt wissen wir, es ist zum Genen, sie machen es nicht. Also sie sind beteiligt daran, sie sind notwendig. Man kann sicher sagen, wenn ein bestimmtes Gen ausfällt, dann funktioniert irgendwas nicht, dann fällt halt irgendein Baustein. Und so wie halt ohne irgendwelche Eckziegel oder was dann das Dach nicht zusammenbringt, wird es halt nicht vollständig werden, das Ding, aber das ist auch schon alles. Der eigentliche Bauplan hat damit gar nichts zu tun. Überhaupt nichts, es ist ein Hilfsmittel dazu. Also das heißt, eigentlich das, was Goethe erlebt hat, ist die Urpflanze in sich. Das ist das geistige Prinzip, das die Pflanzen baut. Und das sozusagen die Kräfte hergibt, dass sich die Stoffe so anordnen, dass das halt auf einen langen, langen Weg dann wird, bis die Rose ergibt, bis die Lilie ergibt und so weiter. Aber da steckt dieses Ding dahinter. Also das heißt, er ist in diesem speziellen Fall in einer tatsächlichen geistigen Wahrnehmung dran. Wenn ich für eine einzelne Pflanze, für eine Rose, nur die ganzen Wachstumsstufen mir durchspiele, bin ich noch im Äußerlichen irgendwo. Da habe ich noch ein ganz bestimmtes äußeres Bild.
Gib eine Ruhe. An wen soll sie gesendet werden?
Spinnst. Jetzt habe ich irgendein Wort gesagt, dass ich da jetzt dabei bin, ich habe stumm geschaltet, aber es nutzt auch nichts. Ja, also dieser Übergang ist also der wichtige von dem sich üben einmal an Rosen, an Lilien, an Gräsern, an was Gott was, an verschiedensten Pflanzen, alle die einmal bis zu einem ganz konkreten Vorstellungserinnerungsbild zu kommen, das hat immer noch mit dem Außen zu tun. Und die alle sozusagen jetzt ineinander fließen zu lassen, dann kommt die Urpflanze raus, wenn man Glück hat. Geht aber wirklich nur, wenn man sich auch so wie Goethe jahrzehntelang mit den Pflanzen beschäftigt. Es ist nicht so einfach, die Urpflanze zu sehen. Also es ist auch nicht so, dann hält sich ein geistig gerade mit der Sicht die Urpflanze. Ich weiß nicht. Wenn er nicht die Pflanzen abschaut, wird intensiv genug, wird er nichts sehen. Oder wird er gerade in dem speziellen Fall nur einen blassen Schatten sehen.
Im Deutschen gibt es ja das schöne Wort, Verinnerlichen.
Genau. Es ist ein Weg des Verinnerlichens. Und das ist nämlich jetzt so, weil die Gesetzebene sozusagen, also das Bauprinzip der Pflanze, das kommt ja nicht von außen, sondern das kommt von drinnen. Das heißt, was der Schiller nennt, die Idee, da haben sie eine tolle Idee entwickelt, das ist eine tatsächliche geistige Kraft, die dahinter steht. Und das Bild der Urpflanze kommt jetzt nicht von außen, also indem ich sozusagen von der Wahrnehmung bis zur Vorstellung gehe, sondern das kommt von der anderen Seite. Die Idee, das kommt von der anderen Seite und man baut jetzt das Bild. Das geistige Wesen der Pflanze kommt mir entgegen. Das heißt, Wahrnehmung hat zwei Seiten, von denen wir heute im Allgemeinen nur die äußere kennen. Sinneswahrnehmung, Erinnerungsvorstellung, Begriff dazu, der schon sehr dürr ist. Die andere Seite ist das geistige Wesen der Pflanzen, bildet die viel lebendigere Idee. Idee wäre ja eher ein schönes Wort, weil das kommt vom Wiedersehen eigentlich, sehen. Also ist das, was das Bild schafft. Und ich komme zu einer Wahrnehmung von etwas geistig objektiv Gegebenem. Aber eben nicht von draußen, sondern von innen. Und ich kann es nur bilden, also als heutiger Mensch, wenn ich aktiv mit dem Ich daran beteiligt bin. Das heißt, es ist auf der anderen Seite zugleich das Subjektivste, was es gibt. Weil wenn ich nicht aktiv werde, kommt es nicht zur Erscheinung. Aber das, was zur Erscheinung kommt, innerlich, hängt überhaupt nicht von meiner Willkür ab. Ich kann nicht sagen, na ja, aber ich stelle mir die Urpflanze ein bisschen anders vor. Dann bin ich auf der Ebene, versuche mir eine Vorstellung von der Urpflanze zu machen.
Wenn es gut geht bei der Fantasie.
Ja, genau. Fantasie hat wenigstens ein bisschen, wenn es wirkliche Fantasie ist, ein Wahrheitsgehalt. Aber da kommt die Wahrnehmung, die geistige Wahrnehmung herein. Und das Bild der geistigen Wahrnehmung ist mindestens so stark wie die sinnliche Wahrnehmung. Mindestens so stark. Und sie gehören ja zusammen. Ich meine, der Punkt ist, dass die nämlich zusammengehören. In der Wirklichkeit sind die nämlich verbunden. Unterste mit dem Obersten. bilden eine Einheit. Mhm. Es ist nirgendwo, gibt es irgendwo eine Pflanze oder irgendwas draußen, die nicht die Urpflanze in sich hätte als geistiges Prinzip. Das gibt es nicht. Nur wir, wenn wir außen schauen, sehen wir von der Urpflanze nichts. Mhm. Überhaupt nichts.
Fällt mir wieder ein Textteil ein vom Faust, wenn sich das, wenn das Unterste mit dem Obersten zusammenfällt.
Ja.
Also da ist genau dieser Pfeil jetzt drinnen.
Absolut. Ich meine, der Herr spricht Rudolf Steiner wiederholt aus, seine Anschauung ist keine dualistische. Also er sagt nicht, da ist die Materie und da ist der Geist. Das ist völlig falsch, diese Ansicht. Es ist eine Einheit. Sie bilden eine Einheit, nur durch die Art, wie wir erkennen, machen wir da einen Schnitt durch. Und auf der einen Seite sehen wir nur das Geistige sozusagen und auf der anderen nur das Sinnliche. Das Sinnliche sehen wir ohne Geist und das sehen wir ohne Materie oder ohne Sinnlichkeit halt. Aber das ist subjektiv durch unser Wesen bedingt. Und die Erkenntnistätigkeit wird nichts anderes, als die Wirklichkeit wieder zusammenzufügen, wie sie eigentlich ist. Aber da wird es nicht mitgehen oder vielleicht nicht so intensiv bis zu diesen Bildern kommen, die von der anderen Seite kommen, denkt man, na, das ist alles subjektiv, irgendwie hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun, kann höchstens eine Vermutung, eine Hypothese sein über die Wirklichkeit, weil man nur das da draußen als aufdringliche Wirklichkeit hat, überhaupt wenn man es angreifen kann.
Und mit dem dritten Auge sieht man ja auch etwas was da ist oder was.
Naja, das hängt mit diesen Stufen zusammen. Also es fängt ja schon an, eigentlich ist ja schon das Erinnerungsbild, was nehme ich da eigentlich wahr? Ja, wenn es jetzt wirklich endlich einmal gelingt, das Bild aufzubauen halbwegs, wo kommt das her? Ich meine, die Augen haben wir nicht offen in dem Moment. Also die sinnliche Wahrnehmung selber ist es nicht. Und wie wir gesehen haben, es ist halt nicht einfach auch nicht gespeichert irgendwo, so wie auf einem Chip drauf oder so, auf einer Speicherkarte.
Aber ich glaube, die Naturwissenschaft sieht das so.
Also ja, natürlich sieht sie es so, na ganz klar. Naja, jein, also so weit ist man, dass man weiß, ein Bild wird nicht einfach so abgelegt. Also es gibt nicht einfach jetzt irgendeinen Zellbereich, wo die Figur abgelegt ist, sondern es wird nämlich eigentlich, wenn das Ganze auf dem Weg von den Sinnen bis zum Gehirn, wird das einmal komplett zersplittert. Da gibt es zuerst einmal sogenannte retinotope Bereiche. Was heißt retinotope? Retina ist die Netzhaut. Mhm. Und es gibt einmal also Gehirnbereiche, wo ein genaues Abbild der Erregung dieser Zellen in der Retina im Gehirn gespiegelt wird. Das wird uns aber nicht bewusst, das Bild, überhaupt nicht. Also das ist tief im Unterbewussten. Das sind Bereiche, von denen man ausgeht, dass die ganz im Unterbewussten sind. Und dann geht es weiter, jetzt wird es zerlegt. Das Bild wird in 100.000 Einzelteile zerlegt, in wo sind gerade, wo sind senkrechte, wo sind solche Winkel drinnen. Und das versteuert sich jetzt auf verschiedenste Gehirnbereiche und dann irgendwie zauberhafterweise erleben wir dann aber doch wieder ein fertiges ganzes Bild und erkennen sogar, aha, das ist eine Figur, weil es ist ja gar nicht so leicht, das zu erkennen, wie man will. Dann ist das Endergebnis leicht, aber wenn man es technisch nachmachen muss, weiß man, das ist etwas schwierig. Und natürlich völlig rätselhaft für die Naturwissenschaften, wieso wir ein Bewusstsein davon haben. Weil jetzt könnte man sich noch denken, gut, ich baue jetzt, das ist halt wie eine Maschine, die nimmt das Bild, hat einen hochkomplizierten Prozess, in dem es das Bild zerlegt und analysiert und dann ausdrücken kann, ja, ist eine menschliche Gestalt, aber dazu braucht es kein Bewusstsein haben. Zum Schluss kommt wieder Ausdruck raus. Daher gibt es viele Gehirnforscher, die jetzt schon anfangen, das Bewusstsein überhaupt abzuleugnen, weil das nicht fassbar ist. Bewusstsein ist ja immer subjektives Erlebnis. Das kann ich nicht, ich kann nicht bewusst sein, wie schaue ich das an, das kann ich nicht unter das Mikroskop legen. Ich kann die Gehirnzellen kann ich unter das Mikroskop legen, denen kann ich zuschauen. Das kann man halt. Also man kann schauen, sogar wenn bestimmte Erinnerungsbilder aufgerufen werden, aha, da sind bestimmte Gehirnzentren aktiv. Nur das Gehirnzentrum, das da aktiv ist, ist nicht das Bild, was er erlebt. Das auch nicht. Das ist das Problem. Immer. Also es hat immer zwei Seiten. Und das fängt aber schon ja da unten an. Das heißt, es gibt ja von Anfang an kein Sein ohne Bewusstsein. Es gibt ja verschiedene Helligkeitsgrade und verschiedene Ausdehnungen des Bewusstseins. Das haben wir ja vorher besprochen. Das mineralische Bewusstsein, auch die Mineralwelt, hat ein Bewusstsein, in dem nämlich die Mineralwelt in Zeitlosigkeit, also augenblicklich, den gesamten Kosmos spürt. Und sich danach gestaltet. Das Bewusstsein besteht also darin, dass es sich gestaltet durch dieses, sage ich bewusste, oder wir würden es halt unterbewusst oder tiefbewusst sein nennen, was sie da draußen tut. Das gestaltet die Welt. Das ist der Grund, warum man auch im physikalischen Bereich niemals aus einem kleinen lokalen Bereich vorhersagen kann, was genau, oder vorherberechnen kann, was genau passieren wird. Das ist die sogenannte unschärfe Relation in der Quantenphysik. Dass ich das nicht genau vorherberechnen kann. Weil immer der ganze Kosmos mitspielt, der spielt mit hinein. Und das hängt mit diesem mit Bewusstsein heißt Consciousness im Englischen. Da kommt das heißt eigentlich Mitwissen. Ein Mitwissen. Bewusstsein heißt Mitwissen. Und auf der mineralischen Stufe ist es so, dass der kleinste Kristall oder für mich das kleinste Atom, was immer, ein Mitwissen hat vom Ganzen und sich danach richtet. Natürlich kann es nicht so wie wir jetzt quasi, ah ja, weißt du, hat sich am Jupiter hat sich das getan, auf dem Sirius, das ist etwas weiter dieses, daher muss ich mich so gestalten. Also kannst du es nicht sagen, aber es in seinem Verhalten sozusagen im genauen Ablauf richtet es sich danach. Und das geht wechselweise. Also die physische Ebene ist die ganzheitlichste. Und dann wird es langsam enger. Das Schlafbewusstsein, das auch die Pflanzen hat, das hängt namentlich zusammen mit den Planetenrhythmen. Nach denen richten sich die Pflanzen. Das heißt, man könnte auch sagen, könnte man das Bild der Urpflanze weiter ausbauen, die hat ein kosmisches Urbild. Das kosmische Urbild sind die Planetenbewegungen. Diese Rhythmen bestimmen das Leben. Leben ist Rhythmus. Und Lebensrhythmen, und die haben ihr Urbild in den kosmischen Rhythmen draußen. Also schon wieder ein Punkt. Es ist nicht so zufällig, dass die Pflanzen so ausschauen, wie es ausschaut, sondern die hängen damit zusammen, dass unser Planetensystem so ist, wie es ist. Und langsam kommt man ein bisschen drauf, Chronobiologie beim Menschen, und ist so riesige Forschungsgebiete noch. Und alles, der Steiner schon gesagt hat, kommt man auf anderen Wegen langsam auch drauf, dass da, hoppla, ein bisschen mehr ist. Wobei man halt noch lange nicht alle Rhythmen kennt und gerade Planetenrhythmen oder so hat man sich noch gar nicht angeschaut. Jetzt sind wir mal beim Tagesrhythmus, also Sonnenrhythmus, den täglichen, und ein bisschen die Mondrhythmen. Das weiß man mittlerweile auch, dass die für die Lebenstätigkeit immer große Bedeutung haben.
Aber die anderen Planeten leben ja mit,
nicht? Die anderen, alle leben mit. Also das, und wenn man jetzt denkt, wie komplex eigentlich unser Planetensystem ist, weil ja die meisten Planeten noch Monde haben, dann gibt es die ganzen Asteroiden, es gibt was dort wie viele Zwergplaneten, die herumkreisen, das sind ja hunderttausende Himmelskörper, die unser Sonnensystem ausmachen. Und die sind nur die Markierungssteine für diese ganzen Rhythmen, die da passieren. Die Sonne ist eine große Glocke, die schwingt. mit etwa, weiß ich nicht, 10 Millionen Rhythmen, die es da gibt. Von Sekundenrhythmen über Jahrzehnte Rhythmen. Oder noch länger, oder Jahrhunderte vielleicht. Also sind lange nicht alle gemessen. Und alles, das schwingt. Also das heißt, die Sonne ist eine gewaltige Symphonie im Grunde. Von ihren Rhythmen her, wenn man das nimmt. Und die haben alle einen Einfluss.
Da geht ja wieder. Die Sonne tönt nach allen Weise.
Aber nicht immer gleich.
Nicht immer gleich. Das Interessante beim Planetensystem ist ja, dass sich keine Konstellation exakt genau wiederholt. Die ganzen Bahnen sind so abgestimmt, dass sie inkommensurabel sind. Das heißt, sie gehen sie nie genau aus. Daher trifft, man sagt, der Kepler hat das gesagt, mit den Ellipsenbahnen. Ja, aber genau stimmt es ihm nicht. Er fährt das nächste Mal nicht wieder genau dieselbe Ellipse durch, sondern es hat sich ein bisschen verschoben. Und dann verschiebt sie sich wieder ein bisschen. Es ist nie exakt, gerade das. Und man kann auch berechnen, dass, wenn es exakt wäre, wäre das Planetensystem nicht stabil. Dann würde es zusammenbrechen. Also gerade die Abweichungen, dadurch wird es stabilisiert, dass das immer ein bisschen ausweicht. Im Prinzip hängt es damit zusammen, weil es dann in Wahrheit ein lebendiges System ist. Ein lebendiges System ist eben nicht vorherberechenbar. Und daher sind aber auch die Planetenbahnen längerfristig nicht vorherberechenbar. Man kann es vielleicht 50, 100.000 Jahre halbwegs vorausberechnen, aber dann werden die Fehler schon so groß, dass der Fehler so groß ist wie der Wert selber. Das heißt, das ist so gut, wie wenn ich keine Aussage darüber mache. Und das ist nicht die Frage des mangelnden Wissens oder so, dass ich noch mehr Daten bräuchte, sondern abgesehen davon, dass es exakt sowieso nur das Zweikörperproblem lösen lässt, also das heißt angenommen Bewegung der Erde und der Sonne. Wenn es nur die zwei Himmelskörper gäbe, dann könnte man das exakt ausrechnen. Beim Dreikörperproblem hört es schon aus. Also wenn der Mond dazukommt, kann ich nur mehr Näherungslösungen machen. Und jetzt sind aber hunderttausende Himmelskörper, die unser System ausmachen. Nur unser Sonnensystem, von dem, was noch draußen ist, rede ich gar nicht. Also keine Rede davon, dass das wirklich exakt berechenbar wäre. Es ist nur über für uns große Zeitabschnitte kosmisch gesehen, Bruchteile sozusagen von Sekunden für den Kosmos. Für den Kosmos sind 100.000 Jahre nichts. Für uns sind es halt eine ziemlich lange Zeit, aber für den Kosmos ist das ein Zucker. Und noch so ein Zucker ist unsere Rechnung überhaupt nichts mehr wert. Nichts. Also es ist nicht vorhersehbar, aber von Gedanken des Lebendigen her, vom Gedanken der Urpflanze, wenn ich das jetzt nehme, und wenn ich die jetzt steigere bis zur kosmischen Urpflanze, da kann man viel eher was abschätzen, wie die Entwicklung weitergeht. Weil da ist immer wieder dieser Rhythmus drinnen, das ändert sich nicht. Der variiert zwar, aber da sind Rhythmen drinnen, die zwar nicht vorherberechenbar, aber in gewisser Weise im Bild vorhersehbar sind, bis zu einem gewissen Grad mit Freiheiten, die drinnen sind. Und genauso kann ich in die Vergangenheit zurückblicken. Was ich nämlich rein mathematisch, wenn ich es äußere, berechnen, genauso wenig kann. Weil genauso wenig wie die Zukunft vorherberechnen kann, kann ich berechnen, wie es jetzt vor einer Million Jahre exakt war. Da komme ich schon wieder komplett ins Unsichere. Wenn ich dieses eigentliche Lebensprinzip in Form der Urpflanze oder der kosmischen Urpflanze habe, kann ich doch zumindest relativ genau manche Dinge eingrenzen. Ich will das jetzt gar nicht im Detail verfolgen, aber das sind die Dinge, wo man sich dann vorstellen kann, wie Rudolf Steiner dazu kommt, dass er jetzt schildert aus rein geistiger Schau die Entwicklung der Erde, wie sie sich aus einem früheren Zustand, dem alten Mond, entwickelt hat. Davor war eine alte Sonne und dann der alte Saturn, das die Naturwissenschaft überhaupt nicht kennt. Wieso er sich da davon doch zumindest ein gewisses Bild machen kann. Dieses Prinzip im Grunde, das Goethe halt jetzt rein einmal für die Pflanzen angewendet hat, in einer größeren Dimension erlebt. Also die größere Dimension, die dahinter steht, weil Lebensprozess heißt ein Entwicklungsprozess. Leben ist immer ein Entwicklungsprozess, der wieder zum Anfang zurückkehrt, aber in leicht veränderter Form. Und dann geht der nächste Zyklus und es verändert sich wieder. So geht die Höherentwicklung danach. Es sind Zyklen, die dort laufen werden, aber eigentlich ist es so wie eine Spiralbewegung irgendwie. Es steigt auf langsam, es werden komplexere Gestalten. Aber das Grundprinzip wird trotzdem immer wieder durchlaufen im Lebendigen.
Eine Sicherheit braucht man da eigentlich nicht.
Bitte?
Eine Sicherheit gibt es da eigentlich gar nicht, sondern die muss sich der Mensch eigentlich erst...
Ja, jedenfalls nicht Sicherheit im Sinne von Vorherberechenbarkeit und das ist alles... Das funktioniert nicht. Und da ist ja die Physik mittlerweile eh schon auf vieles draufgekommen. Also gerade auf der Ebene der Atome und dort, wo man gerade gedacht hat, na dort ist wirklich die ganz strenge Berechenbarkeit und da werden wir das finden. Na gerade dort geht's ganz ans andere Ende. Je weiter ich runterkomme, umso mehr komme ich in den Bereich. Dass ich wirklich nur mehr das rein tot Mineralische habe. Und das steht aber jetzt in der Mitwisserschaft mit dem ganzen Kosmos. Und der spielt mit plötzlich. Und dann kann ich mit meinem kleinen Labor, wo ich das untersuche, relativ einpacken, weil das ist ein bisschen größer da draußen, die Einflussnahme. Die sind zwar alle winzig, aber so, dass es mir nicht gelingt, hier irgendwas Vorherberechenbares zu kriegen. Ganzen Sachen. Ja, also diese Urpflanze selber oder die kosmische Urpflanze, ich meine, wenn ich sage, die kosmische Urpflanze, das ist die Entwicklungsreihe vom alten Saturn bis in die Zukunft zum Vulkanzustand, 7 planetarische Zustände. Das ist die große Entwicklung. Also dort, wo ich das Thema Evolution ansprechen, habe ich mit dem Leben zu tun, mit der Entwicklung des Lebens, mit der Entfaltung des Lebens, die Rhythmen hat, aber Rhythmen, die sich eben nie genau gleich wiederholen, sondern die insgesamt aber dann eine Aufstiegsbewegung machen, dann vielleicht auch wieder eine Rückzugsbewegung machen. Also bis zu einem höchsten Zustand, dann zieht sie sich zurück. Das hängt mit diesem Ausbreitung, bis es voll zur Erscheinung kommt. Dann zieht er sich zurück. Und dann wieder Ausdehnung. Feinerer Zustand, zum Beispiel bei den Blütenblättern. Das ist irgendwas, was zarter ist, weniger materiell ist, aber viel interessanter gebaut ist. Und dann das Wunderwerk mit dem Stauffäden und mit dem Stempel und das, wo Reproduktionskraft jetzt auf einmal kommt, also noch eine höhere Entwicklung in gewisser Weise. Und dann kommt der Sprung wieder zurück.
Es ist erstaunlich, wir stehen da irgendwo in der Mitte und jetzt räumlich gesehen auf einem winzigen Punkt, auf unserem Standpunkt eben, ja. Und dass wir trotzdem die Möglichkeit haben, ja, diese Dimensionen auch
in unser
ins Ich.
Ins Ich hineinzubekommen, ja, genau. Und damit sind wir dort, dass das Ich ist ja das totale Gegenteil vom Ego. Im Ich lebt die ganze Weltgesetzmäßigkeit, potenziell zumindest, das ist uns natürlich nicht bewusst. Aber das heißt, wenn ich wirklich zu einem Ich-Erlebnis komme, mhm, und eben nicht jetzt beim Ego hängen, weil ich bin der Herr Hofer und sowieso geboren an und gehalt sowieso, ja, sondern in dem Ich leuchtet, beim Goethe halt zum Beispiel die Urpflanze auch so können, aber die ganzen Weltgesetze, die ganze geistige Welt steckt da drinnen, mhm, potenziell. Es ist das Göttliche, es ist halt ein Tropfen davon. Und ob das ein größer oder kleiner wird, das hängt an unserer Entwicklung dann. Aber potenziell ist alles, sonst könnte man nie die Gesetzmäßigkeit der Welt draußen erfassen. Wir tauchen in das ein. Also darum sagt der Steiner dann ganz deutlich, bitte sollte das Ich nicht da drin, sagt es da draußen über. Weil dort in der Gesetzmäßigkeit da draußen überall. Ich. Die Inder kannten das aber schon. Das bist du. Das alles bist du. Ja.
Und eben von diesem kleinen Standpunkt, den wir einnehmen, ja, ist auch selbst die Aussage von der Gestalttherapie,
ja.
Sag nicht, ich bin das oder ich bin das oder ich bin das. Also leg dich nicht im Kleinen fest.
Ja, genau.
Also verstehst du, dass das Wunderbare ist, dass man den kleinsten Standpunkt haben und trotzdem bis hin mit dem Denken und mit dem...
Absolut. Wir brauchen den kleinen...
Mit unseren Möglichkeiten.
Richtig. Ja. Wir brauchen halt den kleinen Punkt, um das Selbstbewusstsein zu kriegen. Weil wir haben ja alle das Ich, auch wenn wir nicht so viel davon wissen. Also, dass man überhaupt einmal den Punkt spüren, den gibt es da irgendwo. Und das heißt, der Punkt, das ist auch nicht der Brennpunkt. Aber im Grunde ist das ein Brennpunkt des ganzen Kosmos. Aber den spüre ich zumindest, dass der da ist irgendwo. Aber da brauche ich dieses Kleine, um mich spiegeln zu können. Also, daher immer so wichtig in der Anthroposophie die Meditation über Punkt und Umkreis, nicht? In der Mitte ist ja. Wie wird das der Punkt, der ganze Umkreis und umgekehrt?
Dass nicht nur ein Punkt ist, sondern dass es immer was Kleineres ist und was anderes. Yin und Yang eigentlich, kann man
ja auch sagen. Ja. Aber in dem Punkt sozusagen ist alles das drin, was da drinnen ist. Da zieht sich das zusammen, da sammelt sich das. Oder
das Schneidepunkt
umgekehrt. Ist, ja, es ist wie der Brennpunkt des ganzen Kosmos.
Ist die Astrologie und die Erde, dieser Kreis?
Nein,
die
Sonne.
Das ist die Sonne.
Die Sonne.
Die Sonne.
Ist die Sonne. Die Sonne, die strahlt.
Ist, ja.
Die auch das Leben schenkt. Und genau. Dementsprechend das Bewusstsein ist. Also warum man auch geboren ist, sagt man, das ist das Wesen. Nicht? Also das Grundwesen
eigentlich.
Und wenn das im Winter hat, die Sonne natürlich eine andere Strahlkraft.
Absolut. Und das heißt, im Ich ist eigentlich drinnen, jedenfalls zumindest ein Tropfen dieser ganzen Schöpferkraft, die ganze Welt gebaut hat und ihre Gesetzmäßigkeiten gegeben hat. Und wo ich zumindest im Prinzip mich immer mehr annähern kann. Das heißt, das ist das wirklich Göttliche. Es ist, und da der Christus eigentlich der ist, der die Welt gebaut hat, der ist der Demiurg, der Weltenbaumeister, weil der Vater ist der Tragegrund zwar, aber der ewig Verborgene. Das ist so wie unser Ich, solange wir es nicht wirklich geistig erleben, sondern nur wissen wir warum's, dann wissen wir schon nichts. Wenn es tätig wird, ist es der Weltenbaumeister, und das ist dasselbe Graf wie mich lebt. Und da weist Steiner sehr oft darauf hin, dass das im Deutschen so schön ist, dass das auch die Initialen eigentlich des Jesus Christus ist. Wenn
ja, aber das ist auch ein Vorbild eigentlich, was er so gemacht hat und was er eigentlich vergeben konnte und nichts persönlich
getan
hat. Ne?
Das liegt im Wesen des Ich drinnen. Im Wesen des Ich liegt drinnen erstens also das Prinzip der Liebe natürlich, sich mit dem Ganzen zu verbinden, weil man es ja eigentlich ist. Also man geht ja nur zu dem hin, was man eigentlich ist. Und und sich zu verschenken dabei, ganz klar, weil da fühle ich eigentlich nur das Ganze aus, dass ich ja eigentlich bin. Ich lasse nicht los, diese kleine Ego-Hülle sozusagen. Und wenn ich das Bewusstsein mitnehmen kann in das Große, ist es, wenn man könnte jetzt sagen, ja gut, dann haben viele Mystiker gesagt, das ist die Uno Mystica, also jetzt das Zusammenfließen mit dem Göttlichen und Erlöschen im Göttlichen. Im Buddhismus ist das ja ganz stark, also das ist ja das Ziel, also dieses endgültige Erlöschen im Nirvana. Also das Nirvana ist natürlich sogar noch ein höherer geistiger Bereich als die geistige Welt im engeren Sinn. Aber
oder erkennen eigentlich.
Ja,
das Wesen, alles zu nichts persönlich zu nehmen.
Ja, aber das Wichtige ist dabei, dass wir uns trotzdem nicht verlieren. Weil es ist jeder Mensch, jedes einzelne Ich. Erstens einmal ist der Kreis, jetzt wenn es in ein mathematisches Bild gleite, unendlich groß zu sein. Dann frage ich, wo ist der Mittelpunkt? Überall. Überall im Endlichen kann der Mittelpunkt sein. Also jeder ist das Zentrum des Ganzen.
Ja, wenn
das unendlich ist, kann der Mittelpunkt überall sein. Sogar Lichtjahre entfernt, das ist ganz egal. Das ist unendlich, geht es immer noch von jedem Punkt aus unendlich weit weiter.
Ja. Das bedeutet auch, unendliche Zeit bedeutet das gleichzeitig.
Ja.
Wenn ich überall gleich sein kann, ja, ist das auch unendliche Zeit.
Ja, es ist ein Zeitpunkt jedenfalls. Aber also erstens hat jeder seinen Mittelpunkt, das ist das Erste. Und man kann es als Bild nehmen, jeder hat eine andere Form. Und wenn es sich ausdehnt, überlagern sich die Kreise in den verschiedensten Farben. Mhm. Jeder erfüllt alles und trotzdem hat jeder seine Schattierung. Also es geht das Individuelle deswegen Licht, nicht verloren.
Der wird aber wieder zum Licht, weil alle Farben zusammen
bilden
wieder.
Genau. Und alle zusammen sind der Christus, wenn man so will. Oder sind mit dem identisch, aber jeder ist Teil davon.
Wie war das mit Christus? Wir sind ein Teil von Christus?
Ja, Bewusstsein? Das Ich ist seiner Natur nach der Christus. Und trotzdem ist es unser Wille, der passiert.
Der in uns ist und auch uns führt zum Teil.
Naja, aber eben in vollkommener Freiheit. Er gibt uns seine Kraft und wir sagen, was wir wollen.
Was wir daraus machen.
Was wir daraus machen. Das heißt, es ist die volle Freiheit gegeben von jedem Einzelnen, dieser Punkt dann sozusagen. Es ist die volle Freiheit.
Aber den Impuls hat dann jeder in sich.
Den Impuls hat jeder in sich. Das ist die Ich-Kraft.
Ja, das heißt ja auch so schön, dein Wille geschehe. Ja. Mein, dein.
Ja, ja.
Aber alles Wille weiten, denn dein Wille geschehe, also der göttliche
Wille. Ja, ja. Ja. Aber es ist das Ich, das Göttliche in uns. Wir sind diese eine Farbnuance des Göttlichen. Und das heißt, wir sind der göttliche Wille in der Blassrosa, in der grünlichen oder in der blauen Variante. Aber das ist der göttliche Wille. Und das ist zugleich unser Wille. Das ist keine Trennung.
Und wie wir den göttlichen Ursprung in uns wirklich auch wertschätzen und auch empfinden.
Ja.
Und dementsprechend auch danach handeln können eigentlich. Und uns das Ich den Raum gibt, so zu sein, dass er uns durch die Gebote, die wir sagen, auch dementsprechend in Ebenbild wirklich sind.
Ja, wobei man jetzt sagen muss, wer ist der Gesetzgeber? Wieder wir.
Ja.
Wieder wir. Das heißt, dann sind wir frei. Das Gesetz kommt, das ist eigentlich die Erfüllung des mosaischen Gesetzes, der 10 Gebote. Zu erkennen, wir sind der Gesetzgeber. Das wirkliche Ich ist der Gesetzgeber.
Die Freiheit des Wollens.
Die Freiheit des Wollens. Die aber nichts mit einfach blinder Willkür zu tun hat. Das ist das Ego, das hat die Willkür. Und das ist gar nicht frei dadurch. Weil das folgt eigentlich nur den Trieben, also etwas, was folgt Lust und Unlust. Das Ego sagt, ich will Freude haben, ich will Spaß haben, ich will, dass es mir gut geht. Das ist die Triebkraft und das bindet es eigentlich, das macht es nicht frei. Es ist ja keine Freiheit, dass ich sage, ich will nur Lust genießen und die Unlust vermeiden. Dann bin ich ja total gebunden. Das Ich setzt die Gesetzmäßigkeit immer so, dass sie im Einklang mit dem Ganzen ist. Aber halt aus einem ganz bestimmten Zentrum heraus. Und der andere wird es anders machen und trotzdem ist es in Harmonie mit dem Ganzen. Also das heißt auch nicht, es gibt ein Gesetz, das für alle in genau gleicher Form gültig ist. Sondern jeder würde in einer bestimmten Situation vielleicht anders entscheiden und richtig entscheiden, gerade dadurch. Also das liegt in dem Christuswort, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben, sondern es zu erfüllen. Und die Erfüllung passiert aber individuell dann. Also das ist nicht, dass ich irgendwo, ja, ich habe gesündigt. Nein, ich muss mir selber das Gesetz geben. Ansonsten folge ich halt den Widersacherkräften. Wenn ich mir es nicht selber gebe, dann lenken mich halt die Widersacher mit den Mitteln von Lust und Unlust und solchen Dingen, wohin sie wollen. Aber wenn ich dem widerstehen will und sage, ich will wirklich frei sein und ich sein, dann muss ich aktiv werden und muss mir mein Gesetz selber geben. Weil das eben auch zusammenhängt mit meiner ganz besonderen Individualität, die ein Teil des Göttlichen ist und ein Teil, der eben seine individuelle Eigenart aber auch hat und daher jeden Weg individuell auch gehen wird. Das ist so ein bisschen der Grundgedanke, der aber im Wortschild in der Philosophie der Freiheit vom Steiner drinnen steckt.
Den Mut, auch anders zu sein wie die Masse, ist da, eigentlich auch
absolut
eine Notwendigkeit.
Ja, ist eine Notwendigkeit. Ja, absolut. Absolut. Absolut.
Und ein Außenseiter und sich trotzdem nicht als Außenseiter zu spüren.
Nicht als der zu spüren und auch nicht bewusst jetzt gegen alles dagegen sei, nur damit man anders ist.
Sondern eben wirklich seine Instinkte, weil sonst fühlt man sich ja nicht wohl. Das ist ja ein Aus. Naja, wenn man nur dagegen ist, ist es eigentlich ein Unwohlsein, was auch von sich kommt, aber dann zu erkennen, den richtigen Weg zu gehen, den anderen nicht zu
sich
größer zu machen, sondern.
Na sicher, das sicher der schwierige Sprung ist, der wirklich den eigenen zu finden. Weil gegen irgendwas zu sein, ist ja relativ leicht, weil da weiß ich auch, das ist so, nein, das mag ich nicht, und das ist so, nein, das mag ich auch nicht. Aber was ist denn jetzt wirklich meins? Weil wenn ich gegen alles dagegen bin, habe ich es ja noch nicht. Also da muss ich wirklich bis zu dieser Intuition kommen, in der mir mein Ich, das ist das Erste, was kommt, aufleuchtet. Das heißt, in dem aufleuchtet dadurch ja, dass sich das Ich eigentlich in jedem Moment selber schafft. Geistiges ist ja etwas, was nicht. Geistiges kann niemals Objektive sein. Das kann ich nie als Objekt betrachten. Es ist kein Seiendes. Das so oder so oder so ist, es ist ein Immerwerdendes, ein immer Entstehendes, ein sich selbst in jedem Moment neu schaffendes, daher Bild vom Phönix aus der Asche oder irgend sowas. Das ist.
Nach diesem Motto, alles oder nichts, Dilemmatik,
ja.
Skorpionische, dass man entweder sich alles gefallen lässt, dass er unterordnet, alles gut achtet, ohne nachzudenken und sagen, nichts ist richtig. Das ist auch nicht wahr, sondern dass man dann wirklich Seins findet.
Seins findet, ja, genau.
Und zu sein dann steht, um mit den Prüfungen und auch zu erkennen, dass man doch auch ein Irrweg ist. Oder eben auch wieder Verrichtung, wie der Kreisling, was ich gestern gesagt habe, das ist jetzt die Erkenntnis, habe ich halt anders.
Ja, natürlich.
Dass man da...
Weil das sind ja sehr viele Widerstände, die es zu überwinden gibt.
Dass man dann das sage, das ist ein mutiger
Weg. Ja, ja, es ist absolut.
Karger und...
Ja, ja, er fordert viel Mut, ja.
Da fällt mir ein Wort von dir ein, der Umweg ist oft der kürzeste der Weg.
Ja.
Auch paradox, aber...
Ja, naja... Ich sage, wenn ich das ganze Leben betrachte, ist der Umweg immer der kürzeste Weg. So scharf würde ich das sagen, also insgesamt aufs Leben betrachtet. Also die Summe der Umwege ist die kürzeste Möglichkeit, das Ziel zu erreichen. Warum? Weil ich erst die ganzen Hindernisse, die ich mitschleppe, die in meinem Ego drinnen sitzen, wenn ich die nicht vorher alle beseitigt habe, komme ich nie auf den wirklichen Punkt hin.
Also das heißt,
und das heißt, die sind aber gegeben. Das ist jetzt, wenn ich dazu nehme, Karma, Wiederverkörperung und so weiter, das sind halt die Verirrungen, die sie alle aufgehäuft haben und die muss ich anmachen und dann abhaken. Und das heißt, diese Umwege, weil das ist natürlich nicht das, was ich jetzt so. Nein, aber jetzt würde ich scharf links abbiegen, plötzlich 1000 Kilometer nach links, das wollte ich gar nicht hin, aber ja, sorry, das war genau etwas, was du erst bewältigen musst. Weil sonst fängst du mit deinem Ziel überhaupt nichts an. Und du bist noch nicht bereit dazu. Also bitte geh dort hin. Und dann kommt noch ein größerer Umweg. Und erst dann, wenn das alles karmisch erledigt ist, dann kommst du denn zumindest näher,
ja.
Irgendwo. Nur mit der nächsten Inkarnation dann noch weitere Dinge aufzuarbeiten. Also das geht schon lange Wege. Aber dass wir auch diese Fehler aufgehäuft haben, die karmische Schuld, wie man es jetzt so nennen will, ist aber auch ein notwendiger Weg dazu, dass wir zu unserer Freiheit gekommen sind. Weil sonst wären wir immer unter der Lenkung des Ganzen. Und jedes Ich, das wären alle nur ein einziger Punkt im Grunde. Weil alle vom Großen gelenkt sind und alles funktioniert dann. Das würde wunderbar funktionieren, aber Freiheit gibt dann keine.
Würde uns 2000 Jahre zurückwerfen.
Ja.
Aber zum Teil sind wir ja trotzdem auch gelenkt vom Göttlichen.
Natürlich, soweit unser Ich noch nicht fähig ist, diese Entscheidungen zu treffen, bewusst. Aus sich heraus, und dann gibt es noch gewisse Leitungen, aber das wird immer weniger, muss man auch dazu sagen. Also, und vor allem, sehr interessante Sache, wenn wir es versäumen, diese Entwicklung in die Hand zu nehmen, die wir eigentlich schon in die Hand nehmen könnten, was halt nur vielleicht ein bisschen mühsam ist und man ein paar Mal stolpert, aber was wir eigentlich schon könnten, dann hindern wir geistige Wesenheiten, die über uns stehen, also namentlich einmal die Engelsphäre, an ihrer Entwicklung, weil die dann immer für uns einspringen müssen.
Nicht mehr.
Naja, wenn wir nicht die Aufgaben übernehmen, die in der Vergangenheit diese Wesenheiten hatten, also zum Beispiel die Engelwesenheit, die uns führt, also was man halt landläufig halt den Schutzengel oder wie immer nennt. Aber das gibt es ja tatsächlich. Also jeder Mensch hat also eine Engelwesenheit, die ihn im Grunde durch die Inkarnationen führt und die den Überblick darüber hat, irgendwo. Aber diese Engelwesenheit ist jetzt auf dem Sprung eigentlich, sich zu emanzipieren und zu sagen, du bist eigentlich reif dazu, so weit, dass du einen Teil meiner Aufgaben selbst übernehmen kannst und sollst. Wenn wir das aber nicht tun, muss der Engel das weiter erfüllen. Weil es ist eben nicht so, dass der hat gar nicht die Freiheit zu sagen, na gut, dann da wirkt die unten, mir ist das wurscht.
Dadurch hat aber auch in dem Sinn keine Schmerzen, die wir mitfühlen können, die ich mitfühlen kann. Weil er ist eh eingebunden.
Er ist eingebunden, das ist schon richtig. Nur er wird an seiner Entwicklung gehindert oder gehemmt, wenn wir nicht die Aufgaben langsam übernehmen, gewisse Aufgaben. Dann Weil er kann sich dann anderen Aufgaben nicht zuwenden oder er kann nicht abgezogen werden für andere Aufgaben.
Und oder was alles möglich wäre, wenn wir diese Schritte gemacht hätten, könnte uns auf einem besseren Weg führen oder mehr Kenntnisse uns zuteil geben.
Ganz genau.
Und dadurch ist er gehemmt,
weil er
spielt mit dem Kinderspielzeug und wir könnten ja schon Roboter
ja.
dementsprechend
ja, ja.
Wissen
genau.
seiner Führung
genau.
dementsprechend.
Ja, aber das hat natürlich einschneidende Folgen, weil das setzt sie ja dann fort. Weil wenn sich der Engel jetzt nicht so schnell weiterentwickeln kann, dann braucht der Erzengel da immer wieder mehr, um sich um den Engel zu kümmern. Und das geht durch. Das heißt, wir ziehen bis zu den höchsten Höhen durch unsere Nachlässigkeit, durch unsere zu langsame Entwicklung bis zu den höchsten geistigen Hierarchien welche herunter, indem wir sie also in ihrer Entwicklung aufhalten. Wenn wir nicht das übernehmen, wozu wir eigentlich schon reif wären.
Aber es sind jetzt auch viele da, die uns ja wirklich einen Schubs geben und dementsprechend
ja.
Möglichkeiten besser schaffen wollen.
Ja, 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 ja. Aber es ist halt so bei Menschen, es geht nur aus der vollen Freiheit heraus. Also leichte Anstöße, Anregungen sind immer gut, aber die heutige Entwicklung erfordert es, aus der Freiheit heraus zu tun. Das ist das Schwierige dran. Und das kommt immer mehr. Also das heißt, dadurch sollten wir immer mehr auch ganz bewusst mit unserem Karma umgehen. Auch für das Karma der Zukunft, das wir bauen und dann auch spüren, gut, das ist schiefgegangen, welchen Ausgleich braucht das jetzt oder in einem späteren Leben. Das sind zum Beispiel so Aufgaben, die in der Vergangenheit der Engel für uns übernommen hat und in die wir selber langsam hineinwachsen sollten. Ganz bewusst mit dem Karma umzugehen, ganz bewusst also irgendwie mitzugehen, okay, das war jetzt, das ist der Nebenganger, das wird Folgen haben, ich muss einen Ausgleich machen und auch schon ein gewisses Gespür dafür entwickeln, in welche Richtung das geht. Es auch als inneres Bild zu erleben. Es ist noch ein bisschen Zukunftsvision, aber man darf ein bisschen vorausschauen. Aber wenn der Steinmeier sagt, also Christus wird jetzt der Herr des Karma, also es ist jetzt sozusagen auch nach dem Tod, es erscheint dann nicht mehr der Moses oder wie auch immer von dem Bild sein, der Christus, das hängt damit zusammen, dass wir selber in die Hand nehmen müssen. Das ist dieser Christus in uns, nicht ich, sondern der Christus in mir, aber das ist Gott mein wirkliches Ich. Das ist der Teil des Christus, der ich bin.
Der die Vergebung hätte und der dementsprechend auch nicht hängen bleibt
ja.
in Verhaftungen und keine Glaubenssätze, sondern ihn annimmt, wie er ist. Und sich dort einbringen kann. Das ist eine schwierige Aufgabe.
Das ist eine schwierige Aufgabe, ja. Das ist eine schwierige Aufgabe. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch, aber man soll es nicht verschlafen. Also das ist, weil eben Gott hat dieses Phänomen, wo man heute gesagt hat, den Ausgangspunkt, dass die Mitte heute vielfach fehlt, aus der nämlich genau dieser Impuls entspringt. Die Intuition hat mit dem Herzorgan zu tun. Ich meine, das ist das Tagesbewusstsein ist Kopf, Sinne, äußerer Verstand hier in Kastel. Die Imagination hängt mit dem Ich-Punkt zusammen, was die Inder da bezeichnen, also das dritte Auge. Das ist die Imagination. Das ist das. Inspiration hat tatsächlich mit der Mitte zu tun und mit Kehlkopf da, also das Kehlkopfchakra. Wo die Sprache eine Rolle spielt, das ist, wenn die Bilder sozusagen zu sprechen beginnen, das heißt, sich zu erklären beginnen in ihrem Zusammenhang. Das ist im Übrigen auch das ist dann der Übergang zu dem, was wirklich Begriff ist. Wenn ich jetzt diese Urpflanze nicht nur das Bild erlebe, sondern die ganzen Zusammenhänge beginne zu durchschauen. die da drinnen leben. Dann habe ich einen Begriff von dem, was Pflanze ist, wenn ich das erleben kann. Wenn ich das geistig hören kann, geradezu. Das könnte man mit dem Hören oder mit dem Lesen von mir aus auch vergleichen. Weil Lesen heißt, ich sehe die alles nebeneinander und plötzlich sagt man das, was, ja, das gehört mit dem zusammen, das mit dem und das mit dem. Ja, so funktioniert das. Ansonsten sehe ich nur ein paar Einzeldinge. Ich sehe plötzlich, wie das, warum das so ist, dass das so zusammenkehren muss. Dann komme ich von der Bildebene, von der Imagination in die Inspiration hinein. Das heißt, das Bild beginnt zu sprechen für mich. Und das hängt mit dem Kehlkopfchakra zusammen. Und die Intuition ist das Herzchakra. Da ist das eigentliche Ich-Erlebnis, das ist da drinnen. Und dann kann ich mir es natürlich sogar bis zum Gedankenbewusstsein, weil das sind die abgestorbenen Gedanken dann da draußen.
Und die Seele ist dann wo?
Ja, die Seele hat. Das alles spielt sich in der Seele ab.
Es ist der
Mensch. Das spielt sich alles in der Seele ab, deren Zentrum dann das Ich ist. Aber das spielt sich alles im Seelischen ab.
Die Seele hat doch das ganze Karma und die weiß doch irgendwie die Aufgabe hier, was sie zu tun hat, mit wem sie sich versöhnen soll oder welche Schritte sie sich vorgenommen hat.
Genau.
Und
Das ist eben so, dass das Karma wird jetzt noch sehr stark von unseren Engeln geleitet und langsam sollten wir der werden. Dass wir ein Leben spüren, ich begegne da Menschen. Mit dem habe ich was offen. Oder der hat mit mir was offen. Das zu spüren. Nicht abstrakt im Verstand, sondern zu spüren, da ist ein Bild, ich muss jetzt irgendwas tun für den. Und gar nicht jetzt so unmittelbar aus dem äußerlichen Sichtfeld, sondern der braucht irgendwas. Und vielleicht, es ist oft vielleicht nur ein Wort oder was. Oder ein paar Sätze, die der braucht im richtigen Moment. Und ich helfe dem aus einer wirklichen Krise heraus und aus irgendwas, an der ich eigentlich schuld bin. Mhm. Also da ein feines Gespür, also ein Gespür entwickeln für Schicksalssituationen, für karmische Situationen. Da muss ich nicht wissen, wann ich wo mit dem zusammen, als der Herr sowieso oder die Frau sowieso war. Das ist gar nicht wichtig, sondern zu spüren, Mensch, uns verbindet das Schicksal. Und da ist irgendwas, was ich dir geben kann.
Oder ich vergebe dir, sagen wir es.
Oder umgekehrt, ja, genau.
Ich vergebe dir und ich kann es.
Geben und vergeben, beides.
Und da tut es wieder ein Ausgleich dann und er ist wieder verbunden. Weil das hängt ja auch an Schuld hängt.
Ja, es hängt beide. Es hängt an selber und bei der anderen hat auch eine Scharte. Also das gehört ausgeglichen. Dann wird eine Heilung eigentlich für beide.
Ja, für beide.
Für beide ist da. Und das bewusster mitzukriegen, also das ist ein wesentlicher Punkt für die nahe Zukunft. Das ist das, was den Engel entlastet.
Und das kann man eigentlich durch ein Gebet oder durch eine Meditation auch besser
natürlich
die Verbindung haben.
Natürlich. Natürlich. Natürlich, also das heißt, es geht, weil unterbewusst haben wir das alles. Unterbewusst haben wir das alles. Wir haben es halt nur so blass bewusst, dass man halt ja den Gegenstand, das ist wach, den sehen wir. Das Erinnerungsbild ist schon schwach. Der Begriff ist halt eh meistens nur ein Wort oder eine karge Definition und nicht so was Reiches wie die Urpflanze oder gar das Urbild meiner Individualität mit ihren ganzen karmischen Verwicklungen. Also das ist schon sehr schwer. Aber zumindest wenn ich dem begegne, zu spüren, ich muss ihm vergeben. Und durch irgendeine Tat, das kommt aber nur durch Intuition herein. Also gerade Karma, Schicksal, Reinkarnation geht nur auf der Ebene, weil das Ich ist das, was sie wieder verkörpert. Die karmische Last ist zwar im Seelischen, aber das Ich ist das, was sie wieder verkörpert, und das Ich ist das, was jetzt langsam die Rolle des Engels übernehmen sollte. So. Dezent. Also ein Gespür für Schicksalssituationen. Und das heißt bitte nicht immer, dass das was Negatives jetzt sein muss. Also negativ ist es eigentlich schon nie, weil einen Fehler loszuwerden, auch wenn es weh tut, aber ihn loszuwerden ist eigentlich immer positiv. Also die Schmerzvermeidung ist eigentlich nicht das Positive. Weil die hemmt mich nur noch mehr, beim nächsten Mal tut es noch mehr weh. Also es ist nur, sie haben schwindeln wollen. Aber nicht nur das meine ich, Karma hat ja nicht nur mit Fehlern zu tun, sondern Karma hat auch was mit Entwicklung von Fähigkeiten zu tun und mit anzubahnen, gemeinsam in der Zukunft vielleicht in einem nächsten Leben was zu tun. Vielleicht sind es zwei Menschen, die aus der Vergangenheit karmisch nichts miteinander zu tun haben und die aber gezielt eine karmische Verbindung für die Zukunft eingehen. Dafür ein Gespür zu haben. Also dieses Zukunftskarma, das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt, das vorzubereiten. Und da wacher dabei zu sein und nicht Schicksal nur ist das zu nehmen, ja, warten wir halt, was uns schicken. Also das Wort Schicksal ist eigentlich nicht mehr so wichtig, sondern wir müssen wissen, wir schicken es uns eigentlich. Mit Hilfe unseres Engels halt noch immer, aber wir sind dazu ausersehen, selbst das Schicksal zu vollziehen. Das heißt uns.
Wir dürfen den Gipfel auswählen, wo wir hingehen.
Genau.
Es gibt viele, aber wir dürfen ihn auswählen.
Genau. Naja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Danke.
Gerne.